Dietiken, Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietiken mit der Helene Arnett.
Mein heutiger Gast ist der Heinz Lütti. Er ist im Zürcher Seefeld aufgewachsen, lebt in Richterswil am Zürichsee. Und die meisten von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich als Mitglied von dem legendären Gabriel-Roth-Stift, wo er dabei war zwischen 1977 bis 2002, also bis am Schluss.
Ja, das ist richtig, ja.
Er ist aber auch Buchautor und hat eben den zweiten Teil von seinem grossen Limmertal-Roman fertig gemacht. Der ist jetzt erst gerade erschienen. Wie kommt jetzt ein Seebub, ein richtiger Seebub, ins Limmertal?
Ein Seebub, ja gut. Also ich bin am See aufgewachsen, an der Seegartenstrasse, etwa 300 Meter von der Badi Utokea weg, wo so unser Bubenrevier war. Und dann sind wir in der zweiten Hälfte von meiner Jugend sind wir auf Unterstrasse gezügelt. Aber Unterstrasse war für mich nicht gerade das Geile vom Ei gewesen. Also kein Wasser und Limmetbody, also Gottes Willen, das hat man nicht können vergleichen mit der Body Utokä. Und ich bin eigentlich in meiner ganzen Freizeit, die ich hatte, in der Primarschulzeit, auch noch später in der Sek, bin ich immer wieder zu meinen Kollegen im Seefeld. Und von dort her kann man schon sagen, dass ich ein Seebub war.
Ja, ja. Und wenn man dir anruft, bist du meistens am Segeln, oder?
Also ja, und also auch am Fischen, das gehört auch dazu. Also ich bin ein ausgesprochener Wassermensch. Mhm.
Also immerhin, Limmertal hat schon im Namen das Wasser auch.
Natürlich, und ich habe auch schon Patent gelöst beim Klosterfahren und bin dort gefischt. Ich habe sogar einmal eine wunderschöne Forelle gefangen. Bin ich heute noch stolz drauf. Nein, natürlich, der Limmet gehört zum Limmertal und ist etwas Wichtiges.
Aber dich hat es wegen dem Beruf dorthin verschlagen?
Genau. Ich habe mit meinem guten Freund Heini, der in den Anbüchern auch noch vorkommt, als Pointe-Lieferant habe ich im Oberseminar, was es damals noch gegeben hat, habe ich eine Fussreise gemacht. Wir haben gesagt, wir laufen über die Jura-Höhe oberhalb vom Nebel. Das war im Herbst. Und wir sind dann zur Mittagsrast sind wir in Wieningen und haben dort im Kirchenspitz oben haben wir auf das Dorf geschaut und gefunden, ja, wir sind Oberseminaristen gewesen, und wollten Lehrer werden. Das wäre jetzt eigentlich noch eine schöne Gemeinde zum Schule gehen. Und so ist es dann tatsächlich rausgekommen. Also es ist ja im 62 ist ja ein riesiger Lehrermangel gewesen. Ja. Vielleicht nicht ganz so gross wie heute, aber es war ein Lehrermangel gewesen. Und ja, ich habe mich dann gemeldet.
Da haben sie sogar einen wie dich genommen.
Das kann man ohne weiter sagen. Es ist sogar noch ein bisschen noch pfiffiger und lustiger gelaufen. Es ist nämlich als Seminar Unterstrasse ist eine Anfrage gekommen, ob es nicht jemanden hätte, der sich bereit erklären könnte, hier im Limmertal zu wenigen Schule zu geben. Und dann habe ich dem Herrn Dr. Bauer, das ist der Schulpräsident, Bescheid gegeben und gesagt, ja, das würde mich jetzt eigentlich noch interessieren. Ich könnte ja mit meinem Töffli, also es war ein richtiger Christenverfolger, also 50...
Christenverfolger? Ja, was ist ein Christenverfolger?
Ja, eben so ein Töffli. Also so. Im Solix hat man auch Christenverfolger gesagt, aber ich hatte einen schnelleren. Buch 50...
Buch Maxi?
Nein, nicht Maxi. Buch 50 Kubikzentimeter. Also er ist, wenn das Licht durchabgegangen ist, ist er bis auf 45 bis 50 gekommen.
Ohne, dass er frisiert hast?
Ja, er war nicht frisiert, überhaupt nicht. Ich habe ihn für 30 Franken gekauft und für 60 konnte ich ihn nach einem Jahr weiterverkaufen. Also das war das grösste Bombengeschäft von meinem Leben, da, der Buch 50.
Aber ich weiss immer noch nicht, wieso der Christenverfolger heisst.
Ja, ich denke wegen dem Lärmen und wegen dem Lenker. Und also, es hat schon fast ein bisschen unheimlich ausgesehen, wenn einer mit so einem Töffli kommt. Ja.
Also du hast gedacht, du könntest mit dem Töffli dann arbeiten?
Genau. Und dann hat mir der Herr Dr. Bauer gesagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir ja schon November, es ist kühl, Sie könnten sich ja verkälten. Ich komme Sie abholen mit meinem Wagen. Also, völlig außergewöhnlich. Ich glaube, das ist ganz selten vorgekommen, dass ein zukünftiger Lehrer vom Schulpräsident mit dem Auto, also mit dem Wagen, abgeholt wurde. Und der hat mir dann die Schulanlagen gezeigt von wenigen und hat gefragt, ja, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie da mal würden unterrichten? Und gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und so ist es dann rausgekommen. Es Ganze hat aber auch noch eine pfiffige Komponente. Ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich jetzt schon im Herbst eine Stelle habe, dann könnte es mich ja eigentlich im Frühling bei der Abschlussprüfung nicht gut durchfliegen lassen. Das ist ja nicht möglich, oder? Ja.
Das heisst, du hast eigentlich in wenigen die Stelle gehabt, bevor du ein richtiger Lehrer warst.
Das ist ja so, ja.
Und du bist in wenigen geblieben bis zur Pensionierung?
Nein, ich habe ein bisschen früher aufgehört. Ich habe etwa mit 55 habe ich dann aufgehört. Also nach 33 Jahren oder
aber
31 Jahren.
Immer in wenigen.
Immer in wenigen, ja.
Und du hast auch ein bisschen aufgehört, weil du mit dem Cabaret Rotstift auch ziemlich engagiert warst.
Ja, oder? Das ist natürlich dazugekommen. Ja.
Jetzt ist
ja.
Aber das Cabaret Rotstift ist ein Schlierer Cabaret. Wie bist denn du dort dazugekommen?
Ja, das ist eigentlich. Mit dem Jute ist das passiert. Die Schliemer hatten eine Jute-Gruppe und sind eigentlich froh gewesen, also die Schliemer Lehrer, sind eigentlich froh gewesen, wenn noch andere mitgemacht haben aus anderen Gemeinden. Und da war weniger eingeladen gewesen, auch unter Einstringen hatte die Lehrer dabei gehabt. Und so haben wir einmal in der Woche haben wir ein Match gemacht. Unparteiisch, also im Hofacher übrigens. Ja. Ja. Und so habe ich eigentlich auch die Kollegen von Untereinstringen, die habe ich kennengelernt. Ja.
Das Hofacher ist ja sozusagen der Geburtsort des Cabaret Rotschiff, das ist das Primarschulhaus in Schlieren.
Richtig, ja.
Und dann haben sie dich einfach gefragt, ob du da mitmachen würdest, oder?
Nein, das darf dann schon nicht. Es war so, der Max Bürgi, der hat wollen aufhören. Und das ist auch noch eine interessante Geschichte. Zum Max Bürgi bin ich tatsächlich im Seefeld in die Schule. Und der hat mir im ersten Zeugnis, hat er mir in Fleiß und Pflichterfüllung, hat mir der nur ein Befriedigend gegeben. Und danach haben wir einmal den Erziehungsdirektor, so hat er dort mal geheißen, Alfred Gilgen, haben wir mal eingeladen gehabt, zu einer Festivität. Da sind alle ehemaligen Rotstifter dabei gewesen, eben auch der Herr Gilgen und sein Sekretär und so weiter. Und da bin ich dann am Schluss aufgestanden und gesagt, Herr Gilgen, jetzt habe ich ein grosses Problem. In meinem Zeugnis von der ersten Klasse steht in Fleiß und Pflichterfüllung steht befriedigend. Und das ist das nagt an mir, eigentlich schon seit jeher. Ich bin jetzt 35 und das tut mir immer noch in der Seele weh und das könnte sie das nicht korrigieren. Dann hat der Gilgen gesagt, doch Herr Lüthi, ich begreife das, das ist ein schweres Urteil von so einem Primarlehrer, aber ich kann das nicht von mir aus machen. Hingegen ist der Herr Bürgi, ihr ehemaliger Lehrer, da und wenn der sein Verständnis gibt, dann tue ich das befriedigend sehr gerne durchstrichen und schreibe es gut her. Und so ist es dann auch rausgekommen. Und das Zeugnis habe ich heute noch.
Und es ist wirklich durchgestrichen?
Jawohl, durchgestrichen. Es ist steht noch korrigiert A. Gilgen.
Das ist Wahnsinn. Also, wo du dort ins Cabaret Rotstift gekommen bist, ist der Gründer des Cabaret Rotstift, der Werner von Esch, also natürlich noch dabei.
Ja, klar.
Er hat bis zum Schluss auch mitgemacht. Er ist 2008 gestorben. Der Jürg Randegger war schon dabei, der im letzten Dezember gestorben ist. Und ihr seid dann eigentlich so ein Dritter gewesen, ab dem, wo immer bis am Schluss dabei gewesen sind, oder?
Ja, am Anfang, noch im ersten Programm, als ich dabei gewesen bin, ist der Röbi Lips noch dabei gewesen. Genau. Und nachher, er ist dann ausgeschieden nach dem Programm und dann nachher sind wir nur noch das Dritte gewesen, also das Kleeblatt, ja.
Wie ist denn das Verhältnis untereinander? Die anderen sind ein bisschen älter gewesen als du und schon so ein bisschen arriviert und dann kommt dann Geugel.
Ja gut, also absolut neu bin ich schon nicht. Also die Materie ist mir eigentlich schon vertraut. Ich habe drei Einmann-Programme gemacht. Und
vorher?
Und bin mit denen Dingeln zwischen Zürich und Baden zum Beispiel.
Also auch in einem Cabaret? Alleine?
Nein, Einmann, das war allein. Also in der Nachfolge von Hans-Dieter Hüsch. Ich hatte so eine kleine Orgel und habe meine Texte, die ich gespielt oder zum Teil auch bloß gelesen habe.
Ja.
Und dann habe ich noch Drei Programme gemacht mit dem berühmten Cabaret Rumpelstilz. Das war ein weniger Cabaret-Programm, Cabaret-Ensemble. Hauptsächlich zu weniger bekannt.
Okay. Rumpelstilz.
Ja.
Von dem her hast du Cabaret-Erfahrung gehabt.
Das hatte ich gehabt.
Das
ja.
Du bist jetzt nicht ein blutiger Anfänger gewesen.
Nein,
die haben auch gewusst, dass du etwas auf dem Kopf
ja, ja, die Rotstifler haben auch für mich, da bin ich noch nicht dabei, haben sie mal einen literarischen Abend gemacht. Ich habe ja auch totsmal schon geschrieben. Und das ist auch noch eine lustige Reminiszenz. Sie haben dann ein Inserat gemacht in der Zeitung, literarischer Abend mit Heinz Lüthi und organisiert durch Cabaret Rotstift. Und dann bin ich dann so wie ein alter Abitur, bin ich dann an die Abikasse zu der Frau Lips. Die hat den Vorverkauf gemacht und habe sie dann gefragt, der Frau Lips, im Hofacher gsi. Frau Lips, haben wir heute den Kessel voll? Dann hat sie gesagt, nein, es sind 2 Billette, sind reserviert worden, aber nicht abgeholt.
Aber es hat dann schon noch ein paar Zuschauer.
Es hat ein paar Zuschauer gegeben, ja.
Ist aber nicht so, sagen wir mal, ja, ist nicht ein toller Erfolg.
Nein, das kann man nicht sagen. Nein.
Ihr habt dann aber nachher das dritte natürlich grosse Erfolg gefeiert. Du bist so in der richtig grossen Zeit vom Cabaret Rotschrift. Die sind im Samstagjass gsi.
Ja, kann man sagen.
Also wirklich, dort ist zwar der Jürg ist sozusagen der Jasser gsi, aber ihr drei haben am Schluss immer noch so Witz erzählt.
Ja, also Witz erzählt nicht. Es waren die Jass-Probleme, die wir dargestellt haben. Und der Jürg hat uns die Sketch hat er uns auf den Leib geschrieben, oder? Also ja. Werni und mir. Und ja. Sie auch natürlich. Ja. Ja.
Und wie habt ihr denn die Rollen untereinander verteilt?
Also, das hat der Jürg gemacht. Also, er hat. Also, du redest jetzt vom Samstag,
ja? Ja, zum Beispiel.
Also, ja, das war ganz klar. Ich war immer ein bisschen derjenige, der hat mich einstecken musste. Aber das hat mir kein grosses Problem gemacht. Und ich habe, glaube auch, das so überzeugend gespielt, dass die Leute, also die Zuschauer, gefunden haben, ja, der arme Heinz, der kommt wieder heiß auf den Deckel rüber. Und das Lustige an der ganzen Sache ist, wir haben nie eine eigene Probe gemacht. Wir haben die Texte bekommen. Ein Vierteljahr vorher oder ein paar Wochen vorher, dann hat man sie gelernt, was entweder in der Frühlingsferie oder in der Herbstferie, und dann hat man gerade immer etwa Nacht so Sketch hat man aufgenommen. Dann haben wir sie einmal in der Garderobe haben wir sie durchgeredet, natürlich auswendig, ohne Spick und so. Und nachher ist man raus und hat aufgezeichnet. Wir haben es nie probiert. Also die Gänge und so, die sind automatisch entstanden. Wir haben einander so gut gekannt, dass wir gar keine Probe nötig hatten.
Genau, ihr seid natürlich total ein eingespieltes
ja,
Team gewesen.
Ja, das kann man schon sagen.
Das ist, habt ihr dann auch für das Cabaret Rotschrift selber, habt ihr nicht so viel Probe gebraucht?
Jawohl, das haben wir. Ich glaube, wir sind im Vergleich zu anderen, sind wir sogar überprobet gewesen. Also wir sind wirklich sehr gut vorbereitet immer gekommen.
Ja.
Wir haben ja dann in der Sommerferien eine Probewoche gehabt, also heimer im Hofacher. Und nachher in der Woche, jeden Abend dann, bis zur Premiere, hat man nochmal probet, bis zum geht nicht mehr. Ja, ja.
Also das ist dann
intensiv.
Genau, ja. Dort hat es ja dann auch viel noch mit Musik zu tun gehabt.
Natürlich, also die ist dann dazu gekommen.
Das ist ja eine Stufe höher.
Ja.
Jetzt, wenn du die Nummern heute hin und wieder mal anschaust,
ja.
Skilift-Nummern, wo man sich mit dem Ruckzuck zack deutschen, dann auch andere. Was denkst du, also, wie gefallen dir die Nummern auch heute?
Also mit dem Skilift habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Mühe. Ich glaube, das ging die heute, in der heutigen Zeit, wo man so auf Political Correctness achtet, obwohl die halbe Welt brennt. Das ist ja auch etwas Eigenartiges, oder? Also in der Politik spürt man dann eigentlich, von dieser Correctness spürt man nichts, oder was passiert. Aber das ging die heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man so eine Nummer könnte schreiben. Also wirklich nicht. Ja.
Andere Sachen, ich meine, Cabaret, wenn du heute, hast du so Lieblingskabarettist aus der heutigen Zeit?
Ja, also da gehört dazu der Joachim Rittmeier. ja, das ist für mich eine wichtige Erscheinung. Und dann ganz ein bisschen abstruse, spezielle, skurrile, das war der Kasper Fischer.
Ja.
Kasper Fischer bin ich auch, nicht jedes Programm bin ich schauen, weil das ist etwas, ja, das ist etwas ganz Eigenes gewesen. Also eine Mischung zwischen ein bisschen Literatur, aber auch Pantomime. Dann war er ein Sprachkünstler gewesen. Also er war eine vielfältige Persönlichkeit gewesen. Und seine Programme sind auch sehr reichhaltig und ja, vielfältig gewesen. Ja.
Das sind jetzt beides schon ein bisschen ältere Semester.
Jawohl, ja.
Was fährst du mit den Zeitgenössern, mit den jungen Kabarettisten? Hast du dort noch irgendwas?
Nein, da habe ich jetzt eigentlich keine grosse, mit Ausnahme vielleicht von Divertimento.
Ja.
Aber dort habe ich, das eine oder andere passt mir auch nicht, dass wenn es dann sich gegenseitig findet, sich lustig und dann lachen über sich selber, das sind so Sachen, die ich nicht kann gutieren.
Ja.
Das gehört jetzt nicht. Aber ohne Zweifel, das sind zwei sehr, sehr begabte gewesen. Und der Marco Rima natürlich auch. Auch dort mit gewissen Einschränkungen ein bisschen. Oder? Ja.
Der ist leider ein bisschen in Schieflage geraten zwischen ihnen.
Ja, kann man wohl sagen. Ja. Ja.
Jetzt haben wir gesagt, also Kabarettist, das war eigentlich mal gewesen. Du hast bis 2002 weitergemacht. Du hättest, glaube ich, auch gerne noch etwas weitergemacht, gell? Wenn es Gabriel Rotstift auf dir
also, noch nicht verkleidet war. Wenn es weitergegangen wäre, ja, hätte ich auch nicht weiter so ein Programm gemacht. Aber man hat natürlich schon gesehen, also der Werni, den wir aufgehört haben, war 72 und hat eigentlich, man hat schon gemerkt, er hat langsam Mühe. Mhm. Also er ist vielleicht ein bisschen, ich weiß, ob ich das richtig sage, am Ende von der Kraft gewesen. Er hat da zum Beispiel bei jedem Auftritt hat er nochmal minutiös seinen ganzen Text durchgenommen. Am Anfang, als er das gemacht hat, haben wir gesagt, Werner, das hast du doch nicht nötig. Und wenn du mal stockst, um Gottes Willen, das sind ja alles alte Nummern, die wir bringen in diesem Programm, dann helfen wir dir. Oder es ist ja nicht so schlimm, wenn du mal nicht weiter weißt und so. Das hat er natürlich nicht wieder ja. haben. Oder?
Aber es hat ihn mehr angestrengt.
Es hat ihn mehr angestrengt, ja.
Die letzte Nummer, also das letzte Programm, das er gemacht hat, hat Happy End geheißen.
Ja,
das
war ja.
es aber wirklich auch gewesen.
Das kann man wohl sagen.
Ihr ja. abgeschlossen in einer guten Zeit.
Also absolut, ja.
Und es hat auch für dich in dem Sinne ein Happy End gegeben, dass du ja nachher auch neue Tätigkeiten gefunden hast.
Ja.
Unter anderem eben als Autor.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu deinem neuesten Buch, das wieder sehr viel mit dem Limmental zu tun hat. Du hast einen zweiteiligen Roman über das Limmental geschrieben. Ich
ja.
weiß nicht, ob es ein anderes Tal gibt, das so literarisch verwertet worden ist. 1000 Seiten haben die beiden zusammen. Sie heissen Strömungen 1 und 2.
Ja.
Der erste hat Zeit zwischen 1909 und 1929 behandelt. Und der zweite Roman, der jetzt rausgekommen ist, geht dann mit 1930 weiter und hört mit 1971 auf.
Richtig.
Jetzt hat es für einen Seebub, ich komme wieder mit dem, nicht eine attraktivere Gegend gegeben, um darüber zu schreiben.
Ja, das kann man schon sagen. Ich habe aber auch übrigens einiges über den See publiziert. Das muss man, das darf man da auch noch erwähnen. Ja, vielleicht zur Erklärung. Ich meine, ich bin als blutjunger Lehrer 1962 20,5 bin ich gewesen, oder? Bin ich auf Wieningen gekommen und habe eine Klasse übernommen von, oder müssen übernehmen, oder dürfen, je nachdem, von 33 Schülern. Und dass das alles gut gegangen ist, das verdanke ich eigentlich nicht zuletzt auch der Grosszügigkeit von der Schulbehörde, von den Eltern, weil so unerfahren schickt man heute keinen Mensch mehr in ein Lehramt, oder?
Mhm.
Ich habe nicht einmal eine Terrasse gemacht. Im Herbst bin ich dann in die Terrasse eingerückt auf Bayern. Und dort konnte ich wieder ein bisschen aufschnaufen. Das war eine Verantwortung, die mir da zugewiesen wurde, wo ich muss sagen, es hat im Grunde genommen meine Möglichkeiten überstiegen. Und dass das alles gut gegangen ist, ich habe es vorher erwähnt, das verdanke ich eigentlich den Wieninger Und nach bin ich dann auch in das Amt hineingewachsen und es ist auch besser gegangen. Man hat Erfahrung gesammelt und so weiter. Oder? Aber Fehler hat man gemacht. Also Fehler übrigens gehört auch zum Beruf als Lehrer. Ja, also ich habe das einmal erlebt mit dem französischen Aufenthalt. Da hat man uns gefragt, ich habe so eine Versuchsklasse gehabt, die in den 70er Jahren schon angefangen hat mit Französisch, weil der Kanton Zürich muss ja immer, wenn er etwas Neues macht, muss ein Rad erfinden, oder? Und dann sind wir zusammengesessen. Wir haben dann, nachdem Französisch definitiv eingeführt worden ist, hat man uns gefragt, haben Sie einen speziellen Wunsch? Und ich habe gesagt, oh ja, ich möchte mal ins Weltschland. Ich möchte einen Urlaub von der Schule und möchte ins Weltschland in der Schulklasse. Ich war der Einzige von 150 Lehrkräften im Kanton. Ich habe dann die Kollegen gefragt, ja, warum meldet ihr euch nicht? Übrigens, so einen Aufenthalt in einer Schule im Weltschland kann man nur dann machen, wenn dort eine Schule ist. Und wenn ihr euch nicht meldet, müsst ihr damit rechnen, dass wir euch in den Ferien aufbietet, oder? Dann habe ich gefragt, warum macht ihr das nicht? Dann haben die gesagt, weisst, wir könnten halt Fehler machen. Dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, haben die den Eindruck, ihr macht in der Schule, bei euch daheim, macht ihr keine Fehler. Natürlich machen wir Fehler, oder? Und ich habe dann auch unterrichtet, zum Teil habe ich es probiert auf Französisch, zum grossen Gaudi von den Schülern, die mich dann verbessert haben. Ich habe viel gelernt, oder? Also Fehler gehören dazu. Ja.
Das heisst, du bist in Wieningen sehr gut aufgenommen worden, hast ja nachher auch dort gewohnt, hast deine Familie Familie dort gehabt. Ja.
Ich bin dort sozialisiert
worden. Genau, bist sozialisiert worden. Und in deinem Buch ist Wieningen ein Standort, also eine Location, die sehr gross vorkommt, aber die Etikette auch. Weil es ist dir, glaube ich, darum gegangen, so der Gegensatz von dem eher städtischen, die Etikette ja auch noch ein Dorf war. Erzähl mal, wie das Buch zusammengesetzt ist. Also du hast Protagonisten aus Wieningen und aus Dietiken.
Ja, also mal eine Romanfigur, also Protagonisten, die man dann immer in den brenzligen und wichtigen Situationen auftreten. Das ist die Familie Ungricht. Er ist Architekt und sie ist eine Tochter von Paolo Zanetti, also hat einen Migrationshintergrund. Der Ungricht ist Sozialist aus Überzeugung. Es kommen andere Dietiker drin vor, unter anderem eine historische Figur, der Jakob Grau. Und von Wieningen ist es die Familie Haug. Das ist eine Bauernfamilie, die irgendwann mehr angesiedelt ist im Hinterdorf. Und das sind so die Romanfiguren, die in diesem Buch auftreten.
Oder? Genau, ja. Und du hast schon gesagt, du tust die Figuren eigentlich einerseits mit historischen Persönlichkeiten verbinden und du tust Sachen, die wirklich passiert sind, Ereignisse, die passiert sind, lässt du die Figuren sozusagen erleben.
Richtig.
Das ist eine Möglichkeit, wie man natürlich sehr nah dran ankommt.
Also
und durch das ist Realität und Fiktion ist eigentlich sehr nah in diesem Buch. Also,
absolut, ja.
Es ist fast nichts einfach erfunden, außer vielleicht mal eine Liebesgeschichte.
Ja, richtig. Oder irgendeine Reise. Also das kommt auch drin vor. Aber so ein richtiger Roman, also,
es ist nicht einfach alles fabuliert. Sondern
nein,
es
überhaupt
ist,
nicht.
Es gibt zum Beispiel ein Fröndler-Treffen. Fröndler sind ja eigentlich die Nazis in der Schweiz.
Ja.
Ein Fröndler-Treffen im Restaurant Central, ist das erfunden oder ist das
wahr? Nein, das ist nicht erfunden. Das war tatsächlich so. Und Dietiken war sogar eine Fröndler-Hochburg. Und sie hatten sogar einen Kantonsrat. Jetzt bin ich nicht einmal sicher, ob er nicht sogar noch Nationalrat geworden ist. Also da bin ich jetzt unsicher. Und der hat Dobler geheissen.
Okay.
Also für den Vornamen, das weiß ich nicht. Und der ist sein Leben lang, also noch immer durch, muss ich ihm das anrechnen. Er ist ein Leben lang zu seiner Überzeugung gestanden. Es ist natürlich dann auch irgendwann einmal verhaftet worden und abgesessen, also Haft abgesessen und so weiter. Aber er ist standhaft bei seiner Meinung geblieben. Ja.
Und bei dem Treffen der Fröndler kommt es natürlich zu einer Schlägerei. Also hat es dann die Jacke?
Nein, Schlägerei kommt es nicht. Aber es wäre möglich, dass es zu einer Schlägerei kommt. Also da der Bauer von Weinigen, der hat zwei hagebuchene Knebeli mitgenommen, in der Garderobe aufgehängt und findet, wenn es dann brenzlig wird, dann hole ich die. Aber das ist nicht dazu gekommen.
Nein. Ja. Also explodieren tut am Schluss nur der Himmel, wo es so einen richtigen Platzregen drüber gibt.
Ja.
Bist du so ins Detail gegangen oder ist das jetzt eher eine Umsetzung, um zu zeigen, wie brenzlig es da geworden ist?
Ja, auf der einen Seite schon, aber ich habe ja immer auch noch die Wetterberichte von Anna dazumal. Das kannst du ja heute alles abladen.
Genau.
Im Internet habe ich nachgeschaut. Und das Sommergewitter hat es meines Wissens gegeben. Und auch der Ort, der hat es gegeben. Also das Zentral hat einen Saal gehabt, wo das Ganze stattgefunden hat. Und natürlich die ganze Dekoration mit der Hakenkreuzfahne, mit dem Schweizer Kreuz und der Hellebard und so. Das ist natürlich dort, wo die Fröndler auftreten sind, ist das immer so gewesen, oder?
Ja. Jetzt hast du vorher eine andere Person, eine historische Person erwähnt, den Jakob Grau.
Ja.
Der ist in Dietikon aufgewachsen,
oder? Der ist in Dietikon aufgewachsen.
Und jetzt sind wir da politisch auf der anderen Seite. Hm?
Ja.
Das war ein Sozialist.
Ja, der Jakob Grau war eine bedeutende Persönlichkeit. Er ist gelehrt hat er Buchdrucker. Er ist auch auf die Walz, also auf die Wanderschaft als Geselle, ist in Deutschland übereinandergekommen und hat dann als Metteur geschafft. Weißt du noch, was ein Metteur ist?
Nein, das ist der, wo die Buchstaben gesetzt hat?
Nein, das ist der Schriftsetzer.
Ja.
Nein, der Metteur ist der, wo die verschiedenen Meldungen zusammensetzt zu einem ganzen Text oder eventuell aus einem langen Text da etwas rausschneidet.
Ah.
Und der hat dann im Tagi zum Beispiel, das habe ich gesehen, aber das ist jetzt erst 30 Jahre her, wie es im Volksrecht in der Zeit gehandhabt worden ist, weiß ich nicht. Also sagen wir mal vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Metteur hat da einen Pult, im Tagi mal an einem Leuchtpult, hat er die verschiedenen Streifen vom Text, hat er,
gekürzt,
das kommt vom Metten,
also
hinlegen und so.
Also er hat geschaut, dass die Zeitung viereckig wird, oder?
Dass die Zeitung schön viereckig wird, ganz genau.
Das war der Metteur.
Und dann ist die Zeit dann auch fertig vom Metteur, dann hat er angefangen zu schreiben und schließlich dann auch Redakteur geworden.
Vom Volksrecht.
Vom Volksrecht.
Und das Volksrecht war eine richtig linke Zeitung.
Absolut, ja.
Aber was hat der mit Dietikon zu tun? Weißt du, wo der aufgewachsen ist?
Nein, weiß ich nicht.
Aber in Dietikon?
In Dietikon hat er gewohnt, gelebt.
Ja.
Und später im Alter, also als er pensioniert war, hat er auch seine Jugenderinnerungen aufgeschrieben. Und die sind fantastisch zum Lesen. Also Dietikon als Dorf, so um die Jahrhundertwende, von 1890 bis 1915, 16. Die sind sehr lesenswert. Ja.
Und der Jakob Grau war eigentlich eine wichtige Persönlichkeit. Es gibt viele Geschichten über ihn. Eine ist ganz eine verrückte.
Ja.
Hat ein Attentat auf ihn gegeben?
Ja, richtig, von den Fröndler. Er hat auf Betriebe vom Nops, würde ich meinen, das war dann der spätere Bundesrat und der ist auch Redakteur, Chefredakteur, der erste sozialistische Bundesrat. Der war Chefredakteur vom Volksrecht und der hat gefunden, Jakob, jetzt wird es in Zürich langsam brenzlig mit diesen Fröndlern, jetzt musst du deinen Wohnsitz verlegen auf Zürich. Und der Jakob Grau hat dann tatsächlich in so einer Genossenschaftswohnung eine Wohnung bekommen. Und das hat man eigentlich gewusst. Also dort wohnt der Redakteur Grau. Und da ist, jetzt weiß ich nicht mehr, wann es passiert ist, im 34 oder 35.
28. Januar 34.
34, ja.
Also ich hätte es jetzt nicht auswendig gewusst, ich kann es einfach aufschreiben.
Ja, da hat es plötzlich gesplittert in der Wohnung von Graus. Und dann hat es einen riesen Klopf gegeben. Also wie eine Handgranate geplatzt wäre. Und das war also ein Attentat. Es ist ein Auto vorgefahren. Einer ist rausgerannt und hat ein Rohr in die Wohnung des Grauen gerührt. Das war eine Parterre-Wohnung. Und das Rohr war vollgestopft mit Zündstoff, sage ich jetzt einmal, und ist dann explodiert. Und das Rohr kann man übrigens heute noch im Internet anschauen. Also, die Polizei hat das fotografiert, das ist im Polizeiarchiv vorhanden. Und dann nachher ist dann die Untersuchung gelaufen. Die hat sich über eine gewisse Zeit hingezogen, bis dann schließlich zwei, glaube ich, haben können verhaftet werden. Und die haben dann, die sind angestiftet worden von den Freundler, um das Attentat durchzuführen.
Oder? Und mit Glück hat weder die Frau noch ihm ist etwas passiert.
Ja, das ist eigentlich ein Riesenglück gewesen, dass da.
Das ist nicht so eine grosse Wohnung gewesen.
Also nein, das war also eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung. Ja. Nein, das war ein absoluter Glücksfall gewesen, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Oder?
Genau. Ja. Das ist eben der Jakob Grau kommt immer wieder vor in dem Buch. Der ist so einer, der auch immer wieder gefragt wird, immer wenn es um Politik geht. Ja, das ist glaube ich eine eindrückliche Person gewesen. Es zeigt aber jetzt auch, du hast jetzt darauf hingewiesen, eben das Rohr, das kann man noch im Internet sehen aus dem Polizeireport, wie du es geschafft hast. Also du hast wirklich, du bist tief in Quellen hineingegangen, du hast die Sachen gesucht, dass es wirklich stimmt.
Ja, also das, was mir am meisten Spass gemacht hat, ist, wenn ich das Wetter übereinstimmig bringen mit dem Ereignis. Und da gibt es ja den berühmten 10. Mai 1940, wo man nicht gewusst hat, kommen sie oder kommen sie nicht, die Deutschen. Oder?
Also das ist wirklich so gewesen, dass man Angst hatte, jetzt kommen sie über Grenzen.
Ja, natürlich. Es gibt ja einen Film über das. Ja. Oder? Ja. Und das ist jetzt Fiktion, aber wahrscheinlich, nehme ich an, ist es so gewesen. Also die Dietika war ja mal eine Festung. Und es hat dann im Vorfeld von dieser Festung, also von den Stellungen der Kanonen und so weiter, hat es natürlich dann auch Stellungen gegeben von der Infanterie. Und das ist dann jetzt, so erzähle ich es, in einem Baumgarten im Gjulch hat es so eine Stellung gegeben. Ob das tatsächlich wirklich so war, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel in Würelos gibt es den Rebberg beim Bickgut.
Ja, genau.
Dort ist zum Beispiel ein Scheiterhaufen aufgerichtet worden. Und der Scheiterhaufen hat zwei Funktionen gehabt. Wenn er geraucht hat, es kommt etwas. Oder? Und wenn er hell brennt hat, also wie das bei Regen gegangen wäre, weiß ich nicht, aber wenn er hell brennt hat, dann sind die Deutschen wirklich in der Nähe, wären die Deutschen in der Nähe gewesen. Ist also eine Art so eine Station für die Kanonier oder für die, die Befehl gegeben hätten zum Schiessen.
Und dort hat das Wetter bestens gepasst?
Das war ganz eigenartig. Ja, weil, wo es eingerückt war, sind die Leute in die Stellung zu tätigen, war es ein Frühlingstag, Mai, oder? Alles hat blüht und so. Und es war strahlender Himmel. Die Bienen sind geflogen und so weiter. Und am 11. oder am 12. Mai, wo man dann die Leute wieder konnte zurückziehen, da hat es angefangen zu regnen. Und zwar Dauerregen. So schildere ich das auch. Und so war es tatsächlich auch gewesen. Das hat mich dann eigentlich noch gefreut.
Ja, das ist, wenn es so passt.
Wenn es so oft, ja, wirklich, ja.
Jetzt kommt ein Vergleich mit einem Bestseller-Autor. Ich weiss, viele von Ihnen kennen wahrscheinlich den Ken Follett, der so einen Trick hat, zum historischen Roman zu machen. Nämlich, dass seine Figuren, die sind immer, du hast schon mal angetönt, echt sind die Figuren, die er hat, immer genau dort, wo etwas passiert.
Richtig.
Also Pearl Harbor ist es dort und so weiter. Das ist ein Trick, den du auch verwendest, oder? Du tust Figuren, du hast zum Teil historische Figuren, zum Teil andere Figuren, die gehen an die Lande zum Beispiel.
Ja, richtig.
Oder so. Jetzt hast du aber noch jemand umgekehrt. Also du kannst den Rütli-Rapport beschreibst du anhand von einer historischen Figur.
Richtig.
Ein Limmentaler,
jawohl,
ein Fotograf, der Theo Frei heisst. Also der hat es wirklich gegeben, oder?
Der hat es tatsächlich gegeben. Ich war mit ihm auch befreundet gewesen. Er hat bei uns in der Schule, also jetzt In meiner Klasse hatte ich nie ein Kind von Theo Frey. Aber seine Kinder sind in der Primarschule weniger. Man hat den Theo Frey gekannt, hat dann gewusst, was er geleistet hat und was er kann. Und ich bin dann eigentlich gewissermaßen mit ihm befreundet worden. Warum, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben uns gut verstanden.
Und der Theo Frey hat den Exklusivauftrag gehabt vom Bundesrat oder vom Heereskommandant?
Es hat im Armeestab eine Fotografengruppe gegeben. Das sind all die Fotografen, die fotografiert haben für die damaligen Zeitungen, was auch sie und er und was es Zürcher illustriert, was da alles gegeben hat. Und das sind etwa, ich will 6 Berufsfotografen gewesen. Und der Theo Frey hat den Auftrag gefasst, das ist also, er ist kommandiert worden, den Rütli-Rapport zu fotografieren.
Und ja, da gibt es nur Bilder von ihm?
Ja.
Das nur sind aus, es er hat keine anderen Bilder und es hat ikonische Bilder
richtig,
darunter.
Ja.
Also der General Gison ist der gewesen, oder?
Jawohl, richtig. Und dort hat es den Befehl gegeben, General Gison darf man fotografieren, aber nicht rauchend.
Hat er sich daran gehalten?
Ja, natürlich. Da hat man sich daran gehalten.
Ich möchte noch sagen, der Rütli-Rapport ist eine ganz eigentümliche Geschichte für die Schweizer Geschichte. Oder was ist da genau passiert?
Ja, es ist eigentlich vom Militär und vom Gison. So, wenn ich jetzt mir überlege, was ich alles über die Gison gelesen habe, und so, muss ich sagen, wenn er sich als Heerführer bewährt hätte, kann man nicht sagen, oder könnte ich nicht sagen. Aber er ist ein ausgezeichneter Propagandist gewesen. Er hat Reklame gemacht zu seinem Auftreten für die Armee. Und das ist im Grunde genommen, der Rütli-Rapport ist die Antwort vom Gison auf die ganz eigenartige Rede von Pilegola. Wo
der Bundesrat war, der Pilegola,
genau,
war ein Bundesrat.
Ja, Außenminister. Mhm, ja. Und er hat, nachdem die Deutschen Frankreich erobert haben, wenigstens der grössere Teil, und Frankreich auch besiegt war, hat er 3 Wochen nach dem Feldzug von Frankreich oder nach Frankreich hat er eine ganz eigenartige Rede gehalten. Das heisst, er hat sie auf Französisch gehalten und der Philipp Etter hat sie dann auf Deutsch verlesen. Und da hat es so ganz eigenartige Sachen drin gehabt, wie wir müssen uns damit abfinden, dass eine neue Zeit kommt und wir müssen auch in einen neuen Mensch hineinschleifen.
Also er hat wirklich so eigentlich Begriff gebraucht, die von den Nazis besetzt waren.
Ja, also und es war auch so schwammig und unklar. Ja. Und,
also das kann man alles wirklich sehr schön, also du beschreibst das sehr schön, auch wie die Leute dann nachher diskutieren darüber, ja, über die Geschichte und dann eben der Rütli-Rapport.
Das war dann die Antwort der Armee.
Aber auch ein bisschen schwammig war, oder? Es ist auch eine Art...
Es war natürlich Bekanntgabe vom Rückzug der Armee ins Redwi. Ja, das ist dort passiert, oder? Die Limitstellung, also die Festung Dietiker, das ist halt dann obsolet worden mit...
Genau, das hat dann eigentlich den Auslöser gehabt, dass die Limitstellung... Dietiken war ja eine Festung, damals,
ja,
also richtig...
Ja.
Hat jetzt noch einzelne Mauern, kann man noch sehen. Das ist wirklich, nachher hat es die wie nicht mehr gebraucht, weil man es redet wie dann in die Alpen zurückgezogen hat.
Das ist so, ja.
Aber sozusagen ist die Dietiker Festung ein kleines Redui, ein Vorredui gewesen.
Ja, es ist
von der Schweizer Armee.
Ein Stützpunkt, also der Hauptstützpunkt im Limmertal. Ja. Die Limmertal-Stellung ist natürlich vom Plateau von Gempen, also im Baselbiet, ist die bis auf Sargans gegangen. Das war eine riesige Verteidigungslinie. Ja. Oder?
Und einerseits, da hat es ja richtige bunkerartige Dings.
Bunker gegeben?
Ja, Bunker gegeben eigentlich. Es hat aber noch sogenannte Stacheldrahtlismer, oder wie sagst du denen?
Aha, das sind die, die den Stacheldraht haben müssen legen. Ja, denen hat man Stacheldrahtlismer gesagt, weil die haben müssen da die Vorwerke haben sie müssen sichern mit Stacheldraht, oder? Ja.
Also das beschreibst du alles, also man kann sich das sehr gut vorstellen. Jetzt haben wir zwei Männer gehabt, die historisch sind, der Jakob Grau und der Theo Frey. Hast du auch eine historische Frau drin?
Natürlich. Die Wirtin von der Krone.
Frau Gstrein.
Ja, die ist auch wichtig, oder? Und die kommt immer wieder vor.
Ja, die kommt immer wieder vor. Mit Haar auf den Zähnen.
Absolut.
So eine richtige Wirtin, aber mit einer sehr liebenswürdigen Art und Weise.
Ja, ganz genau.
Also auch der Frau Gstrein begegnet mir. Du hast sie selber nicht gekannt.
Nein, habe ich nicht gekannt.
Aber da in Dietiken gibt es durchaus Leute, die noch zumindest Erinnerungen an sie haben. Wenn es um Detail geht, hast du nicht nur, jetzt haben wir ein bisschen düstere Sachen vom Krieg und so. Es gibt aber auch sehr fröhliche Details drin. Also wir erleben die Geburt von Rik Casimir zum Beispiel.
Ja.
Die stimmt auch.
Ja, die stimmt, ja.
Flughafen Mövenpick.
Jawohl, richtig.
Und dann gibt es einen Spruch, ich weiss, kannst du den auswählen? Der Serveliner.
Ja, ja.
Eine Migra-Reklame?
Ja. Trotzdem hat man Reklame ja auch mit Sprüchen, mit Versli hat man es unterlegt. Und da gibt es einen vom Migro, da hat der Hausfrau zu der anderen gesagt, wissen Sie, und das ist als Bildli dargestellt, wissen Sie, wir müssen hausen. Ist ein Wort, das man heute gar nicht mehr hört. Kennt, oder? Hause.
Sparen, oder
Sparen,
was?
Sparen, ja. Wir müssen hausen. Wir kaufen darum Serveliner. Und der Migros hat dann inseriert, Serveliner ist wie ein Servila, nur kleiner. Und der Spruch hat dann der Bö, das war die Geheimwaffe der Schweiz, gewesen. Er hat mir gesagt, in den eingeweihten Kreisen, weil er hat immer alles...
Das ist so ein Karikaturist,
Nebelspalter. Nebelspalter, ein grossartiger Zeichner. Der hat das sofort aufgenommen und hat dann im Nebelspalter geschrieben, er hätte jetzt auch eine Wurst erfunden, nämlich den Schüblürzer. Wie ein Schüblig, nur kürzer.
Aber der Serveliner hat es wirklich gegeben, oder?
Ja, der hat es gegeben. Der Schüblürzer nicht, nein, aber der Serveliner hat es gegeben.
Genau, das glaube ich noch. Jetzt, das Buch geht, also der wichtigste Bestandteil vom zweiten Band ist tatsächlich die Zeit bis 1945. Nachher geht es recht schnell weiter. Die Hochkonjunktur kommt, es kommen aber auch die Saisonniers vor. Ein Shoppingcenter geht auf.
Richtig.
Die Autobahn wird eröffnet. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass dort du verlierst dein Limmental, also deine Liebe zum Limmental. Es ist wirklich ein Abgesang aufs Limmental. Ist das so?
Ja, ein bisschen schon. Ich meine, du hast es ja gesagt, ich wohne heute am See. Und zum guten Glück haben wir noch unser Sohn da mit seiner Familie, der in unserem ehemaligen Haus wohnt, sodass wir immer da wieder da Kontakt haben, auch zu wenigen. Ich habe da immer noch Freunde und Bekannte, die natürlich auch älter geworden sind, so wie ich auch. Und es ist schon verrückt, was in dem Limmental, seit wir jetzt weggezogen sind, nur 2002 sind wir weg, meine Frau und ich. Die Kinder sind schon längst ausgeflogen. Das ist ja unglaublich, was da noch alles passiert ist. Und immerhin immer weiter passiert, oder? Aber das ist ja nicht nur im Limmental so, das ist bei uns am See genau so und im Mittelland. Also man fragt sich ja schon, wo geht es hin?
Das Limmental ist ein bisschen vorausgegangen.
Und ja, natürlich, es ist ein exemplarischer Gegner für mich, oder?
Muss man aber auch sagen, vielleicht lernt man ein bisschen etwas davon.
Ja, also... Positiv eingestellt bin ich jetzt zum Beispiel, was gemacht worden ist mit dem Tram. Das ist eine gute Sache. Ich denke, das Limmental als Stadt muss irgendwie sein Gesicht noch finden. Und das müsste eigentlich Dietiken sein. Dietiken wäre eigentlich von mir aus gesehen prädestiniert als Hauptort, so wie es früher Krieg und Festung war. Und für das müsste eigentlich das fürchterliche Zentrum müsste weg und dort müsste etwas Schönes, Neues müsste dort gebaut werden. Im Sinn vom Hauptort der Limmataler Stadt.
Also es geht darum, dass du denkst, die Identität müsste irgendwie geschärfter werden,
richtig.
Und etwas, wo man auch etwas darstellt.
Ja.
Ich denke aber auch, wichtig ist, dass man seine Wurzeln nicht vergisst, dass man die Geschichte vom Limmental eigentlich auch nicht vergisst. Da denke ich, ist jetzt so ein Buch, wie du geschrieben hast, natürlich viel wert.
Ja, ich hoffe es, ja.
Man erfährt halt gleich viel.
Ja.
Ich meine, die Namen ist ein, natürlich heisst es Ungericht, das kommen auch Wiederkehrs vor.
Und Lips
kommen vor. Also das sind Namen, die man heute noch in Dietik kennt. Es kommen auch eben die italienischen Namen vor.
Genau.
Ich glaube, von dem her ist das ein Buch, das für die Identität des Limmental ebenfalls sehr wichtig ist.
Ja.
Jetzt, gegen den Schluss kommt auch so deine kabarettistische Seite zum Teil ein bisschen durch. Ist Humor etwas für dich, wie man auch damit umgehen kann, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gut findet?
Ja, absolut. Das ist Humor tut relativieren. Also nimmt gewissen Prozess, nimmt die Schärfe. Und es ist wichtig, der Humor. Ja, eindeutig. Also Politiker, die nicht von Zeit zu Zeit mal einen Witz machen können oder über sich selber lachen, das sind keine so gute Politiker.
Jetzt, am Schluss gibt es zwei sehr humoristische Szenen in dem Buch. Das eine ist bei der Eröffnung von der Nordumfahrung.
Ja.
Das andere ist ein Poolfest in Wieningen. Also, da wird ein neues Swimmingpool eingeweiht und das wird also ziemlich wild am Schluss.
Ja.
Sind das zwei Gabarett-Nummern, die du uns am Schluss noch erzählst?
Also das eine, die Eröffnung von der N1, wie es dort mal geheissen hat, das ist jetzt also keine Gabarett-Nummer. Das habe ich persönlich erlebt. Ich war dabei. Und das war also etwas, was ich im ganzen Leben nie erlebt habe. Also der strömende Regen. Also das musste ich noch anschauen.
Das hast du noch gewusst.
Das habe ich noch gewusst. Und das hat stattgefunden im Gebäude. Das war dort mal noch ein Rohbau. Wie hat das geheissen? Zürichdruck oder Limmentaldruck? Nein, das ist
in Wieningen.
Nein, in Dietikon. Wie hat jetzt
also Limmatruck?
Limmatruck, ja. Limmatruck.
Ja.
Genau, Limmatruck. Und das war der Rohbau und es hat gegossen wie ein Kübel. Und vom Dach her hat es getropft. Und da ist das kalte Buffet von Herrn Hosley ist aufgebaut worden. Und das alles ist im Grunde genommen eigentlich, ja, man muss fast sagen, die Schiessgasse ab. Also, es ist also verregnet worden, auf das Übelste. Oder? Und es hat auch keine Belüftungsanlage gehabt. Es ist geraucht worden. Am Schluss hat man gar nicht mehr den ganzen Saal oder den ganzen Raum gesehen. So dicker Rauch war es. Also, und am Boden überall Pfützen. Und
Mayonnaise.
Mayonnaise am Boden und schliffrig war es und grusig und also grässlich, oder? Ja.
Aber es ist ehrlich gesagt sehr lustig zum Lesen. Es ist wirklich so Schlacht am kalten Buffet.
Ja.
Und ich hätte mir nie und nimmer können vorstellen, dass das wahr ist.
Nein, das war so. Ja.
Also gut, also Cabaret am Schluss, aber wo blutigen Ernst war.
Ja, allerdings, ja.
Ganz zum Schluss möchte ich glaube gleich noch, dass du etwas vorliesst.
Jawohl.
Es ist nicht das kalte Buffet.
Ja.
Es ist eine Szene aus der Fasnacht von Dietikon.
Jawohl, richtig. Ich glaube, man muss noch eine kleine Ergänzung machen. Da ist nämlich, ich habe das Bild aus der Chronik von Dietikon. Das war Fasnacht, glaube ich, 1936, wenn ich nicht täusche. Und da ist ein unheimliches Ding ist da konstruiert worden. Es war eine Art verkleidete Dampfwalze.
Also auf einem Plakat? Oder
nein. Das ist so eine Maschine. Also ja. Die ist dann auch eingefahren. Ich weiss nicht, ob dahinter wirklich eine Dampfwalze war. Also, das wissen vielleicht noch gewisse Leute. Wissen das. Und die war verkleidet. Es war dann ein Kanonenrohr. ist aus also einer Baumstammenart oder Papier-Maché, was weiß ich. Und vorne da ist eine Friedenstube gewesen. Das heisst, der war eigentlich so gross wie ein Schlachtreifen Truthahn. Und den hat man können bewegen von der Führerkabine aus, dass er mit den Flügeln geschlagen hat. Und das war die Maschine, wo dann der Führer und der Mussolini miteinander auftreten sind. Also in dem Umzug und später dann noch im Fasnachtsball.
Jetzt müssen wir aber schnell, du liest jetzt vor, aber wir müssen vielleicht noch sagen, und damit haben wir dann auch einen schönen Cliffhanger, nach dieser Szene, die du jetzt vorliest,
ja,
treten tatsächlich der Duce und der
Führer
in einem Dialog auf.
Ja.
Den lesen wir jetzt heute aber nicht.
Den muss man dann selber lesen.
Genau.
Der traditionelle Fastnachtsumzug weckte große Begeisterung. Voraus marschierten Kinder als Prinzessinnen und Prinzen. Dann folgte der Hofstaat mit Königin und König, mit Herold, Kammerdiener, Koch, Narr und Hofmarschall. Gefolgt von vielen Märchenfiguren wie Dornröschen, Schneewittchen, Rotkäppchen, aber auch mehreren Charlos mit Melone und Stöcken. Unter dem Spruchband «Wir gehen mit der Zeit» folgten Damen des Frauenvereins als elegante Dienstmädchen beim Spazierengehen in Stöckelschuhen mit den neuesten stromlinienförmigen Kinderwagen. Die Pontoniere hatten einen Weidling mit Rädern ausgerüstet und machten sich über den immer heftiger werdenden Bau von Staumauern lustig. Der Männerchor zeigte auf seinem Brückenwagen den Gemeinderat bei einer Arbeitssitzung, nämlich alle tief schlafend. Und der Turnverein mokierte sich über die Seuche des Selbermachen ist Trumpf und deren Folgen, nämlich Verletzte in großen Mengen, die allerdings trotz Verbänden, Armschlingen, eingegipsten Gliedern und riesigen Krücken einen ausgesprochen fröhlichen Eindruck machten, was auch an den beiden Krankenschwestern liegen mochte, welche die Medizinen gleich flaschenweise in großen Gläsern servierten. So reihte sich Bild an Bild aus dem dörflichen Leben, bis dieser heitere Rahmen mit der Maschine aus Bollers Fabrik gesprengt wurde. Ein dampfwalzenartiges Ungetüm von vier Pferden gezogen rollte vorbei. Begleitet durch die schwarzgewanderten Herren der Fastnachtsgesellschaft mit glänzenden Zylindern. Die beiden über mannshohen Räder waren mit dickem braunen Karton verkleidet, während die Narbe der Drehpunkt zweier weißer Hakenkreuze war, welche beinahe bis zu den schwarzen Radkränzen reichten. Im Führerhaus stand der Führer mit Armbinde und neben ihm einen Kopf kleiner der Duce. Mit ausgestreckten Arm begrüßten Sie die vielen Zuschauer.
Die Zuschauer. Wir verabschieden uns jetzt aber von den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Danke vielmals, Heinz Lüdi. Das hat richtig Spass gemacht.
Danke vielmals für die Einladung auch.
Idee und Konzeption: Irene Brioschi. Fachberatung Integration: Sandra Radzic. Webdesign und Distribution Mona Sorcelli, Technik und Sounddesign Fabian Hauser.